Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es.
Also wunderbar, liebe meine Zuhörer draußen. Ich bin heute in Berlin. Berlin ist immer eine schöne Stadt, finde ich. Und ich bin jetzt 3 Tage in Berlin. Das heißt, ich kann mich tatsächlich auch mal vielleicht heute Nachmittag ein bisschen um die Stadt kümmern, mal schauen, was es da so gibt. Ich bin heute bei Because, Susanna Krüger. Hallo, Susanna.
Hallo.
Wir werden gleich sprechen sozusagen. Also ich bin Jürgen Linzenmeier. Schön, dass du da bist in meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Und unser Thema heute, für mich ein bisschen ein ganz neues Thema. Wie parke ich mein Geld sinnvoll, habe ich mal so aufgeschrieben. Und wie gründe ich meine eigene Stiftung? Aber da werden wir von Susanna gleich deutlich mehr hören. Kommen wir mal gleich zur Einstiegsfrage. Susanna, erzähl mal einfach ein bisschen was über dich. Ich habe gelesen, du hast eine unglaublich spannende Vita. Ellenlang, wo du schon überall warst, alles sehr sozial eigentlich vom Engagement her orientiert. Erzähl mal ein bisschen was über deine Vita und tatsächlich auch, wo das herkommt, dass du dich so für die Gesellschaft engagierst.
Ich war immer so ein wenig eine Wandernde, und bin das wohl auch immer noch. Ich finde es immer interessant, neue Dinge zu lernen und mit Menschen daran zu arbeiten, wie man verschiedene Stückchen der Welt ein bisschen besser machen kann. Ich glaube, ganz ehrlich, ich komme aus einem Pastorenhaushalt. Mein Vater war Pastor und ich bin natürlich mit einem sehr starken Wertgerüst dadurch aufgewachsen, gegen das ich rebelliert habe irgendwann, aber ich bin trotzdem dann wieder ein bisschen zurückgekommen und jetzt so mit Ende 40 erkenne ich an, dass wahrscheinlich sehr viel von dem, was mich da auch treibt oder was mich auch in unter anderem in gemeinnütziges Engagement gebracht hat, wenn auch nicht nur, ich habe auch viel For-Profit gemacht in meinem Leben, kann ich ein bisschen was zu sagen nachher. Ich glaube, das ist so etwas, was mich antreibt. Das sind wahrscheinlich am Ende sehr prägende christliche Werte, denke ich. Auch wenn ich mich gar nicht als besonders gläubig bezeichnen würde.
Das ist doch sehr verblüffend, gell, wenn man so ans Elternhaus zurückdenkt und man sich so anfänglich mal wirklich dagegen gewehrt hat, eigentlich bis hin zur Revolution und so nach 10, 20, 30 Jahren später denkt man, okay, die Muster oder das war doch gar nicht alles, es passt zu einem selber dann doch wieder.
Absolut, das ist sehr interessant. Also mein Vater freut sich natürlich, wenn er sowas hört. Vor 30 Jahren wären wir sowas nicht über die Lippen gekommen. Ich glaube, etwas anderes, was mich auch sehr geprägt hat und Menschen, die so in meiner Generation aufgewachsen sind, war so dieses Bild von Europa und Transatlantik und wir schaffen hier eine neue Zivilgesellschaft auch in Europa. Das ist jetzt anders. Das hat sehr viele Risse bekommen. Aber wir waren so eine Generation, die auch international ausgebildet ist. Also zu meiner Bitte, ich habe in den USA studiert unter anderem und habe dann sehr viel international gearbeitet. In den letzten 20 Jahren war ich eigentlich über die Hälfte der Zeit gar nicht in Deutschland tätig, sondern in vielen Krisenregionen dieser Welt, in der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch mit Stiftungen und in der Zivilgesellschaft. Und da hat sich viel verändert. Aber das ist so eine Generation, der ich noch angehöre, die geglaubt haben, es wird besser und die Demokratie weitet sich aus. Ja, also das hatte sicherlich auch einen großen Anteil an dem, warum ich mich für solche Fragen wie engagieren wir uns eigentlich in einem Gemeinwohl, also was sind eigentlich Gemeingüter und wie sollte man die verwalten, was sollte privat sein, was sollte von privatem Vermögen vielleicht auch finanziert werden und wie sollte man sich engagieren. Ja, und die Balance zwischen Staat und Individuum und persönlichem Engagement in den USA und Deutschland ist ja ganz anders und das hat mich immer interessiert.
Ja, dann sind wir ja heute eigentlich bei einem sehr spannenden Unternehmen gelandet, Because, wo eigentlich genau dieses neue Vermögen irgendwo anders betrachtet. Da kommen wir nachher noch dazu, zu dieser Vermögensfrage. Also ich finde es total spannend, das Thema heute. Es kommt auch ein bisschen so das Aber. Ich kenne mich da gar nicht aus, über das, was wir uns da heute unterhalten. Also ich kenne mich schon bei Stiftungen nicht aus und ich kenne mich auch bei, wenn es jetzt noch Tech wird und online wird.
Dann bist du nicht allein.
Okay. Das heißt, es kann sein, ich werde vielleicht auch ein paar banale Fragen stellen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht unseren Zuhörern draußen vielleicht gar nicht so anders geht wie mir.
Absolut.
Kommen wir mal bei Frage 1. So einfach mal ein paar Worte über das grundsätzliche Geschäftsmodell. Auch wenn ich es vielleicht noch gar nicht so ganz verstanden habe, da kommen wir dann bei der nächsten Frage drauf, um das vielleicht zu klären. Aber mal so das grundsätzliche Geschäftsmodell von Because mit deinen Worten.
Ich glaube, bevor ich auf das Geschäftsmodell eingehe, würde ich gerne noch, wenn du erlaubst, vielleicht 2-3 Gedanken sagen, was ich gerade...
Du darfst ja alles.
Was hier, wunderbar, das ist ganz toll. Dann, ich würde gerne 2-3 kontextuelle Dinge sagen, von denen ich glaube, dass sie beeinflusst haben, dass wir Project Because überhaupt gegründet haben. Mhm. Also erstmal sehen wir in Deutschland einen Anstieg von vererbtem Vermögen. Die Spendenwilligkeit geht zwar eigentlich runter, das sehen wir, aber es gibt trotzdem mehr privates Kapital. So. Dann haben wir, und ich spreche jetzt mal von wir, weil wir sind 6 Gründer und mein Co-Geschäftsführer Felix Oldenburg und ich, wir bewegen uns seit über 20 Jahren in dieser Szene, in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich anders als früher, wo sie vielleicht eine Spende im Dezember gemacht haben, engagieren wollen. Sie haben also das Gefühl, wo ist denn jetzt hier eigentlich ein neues Sinnangebot? Und das ist etwas, was ein Kontext ist für unsere Firma, weil wir glauben, es gibt eine Sparte in der Gesellschaft, und ich spreche jetzt mal von Deutschland. Ich glaube, das ist auch ein internationales Phänomen, aber wir sprechen jetzt mal mit Because von Deutschland, von Menschen, die eigentlich mehr tun wollen und auch können. Also wir sprechen nicht von den Multimilliardären oder Hunderte von Millionen, die haben ihre eigenen Familienoffices und Strukturen. Wir sprechen auch nicht von den Kleinspenden. Dafür haben wir auch sehr viele Fundraising-Plattformen in Deutschland, zum Beispiel Better Place, mit der wir auch sehr eng zusammenarbeiten und verknüpft sind. Aber es gibt eine Schicht dazwischen, die wir versuchen auszuloten, die sagen, Mensch, wo kann ich mein Geld eigentlich hinpacken, das, was ich übrig habe, wo es wirklich auch sinnvoll wirkt und wo ich auch weiß, dass es dahin geht, wo meine Interessen sind und wo es die Welt wirklich braucht. Es gibt sehr viele Leute, die sich gerade für Klima interessieren. Es gibt Leute, die darüber nachdenken, was mit unserer Demokratie passiert.
Ja, klar.
Es gibt Menschen, die sehr beunruhigt sind über den Zustand der Bildung in Deutschland. Und das sind alles Menschen, mit denen wir jetzt auch sprechen und für die wir ein Angebot gemacht haben. Und das ist Because. Und vielleicht erkläre ich es einfach mal ganz kurz, wie es funktioniert.
Mach das mal.
Ja? Das ist
bis jetzt gebe ich dir komplett recht. Vielleicht noch ergänzen, es gibt inzwischen auch sehr viele Menschen, die Geld haben und vielleicht gar keine Erben haben und sich wirklich ernsthaft überlegen, was mache ich denn mit dem Geld, wo dann irgendwann mal auf irgendeinem Konto liegt, wo gebe ich es hin? Ne? Also das ist auch so, finde ich jedenfalls, auch ein großes Thema. Aber erzähl mal, ja.
Das ist ein großes Thema und diese Leute sind ja auch ganz oft diejenigen, die großen Stiftungen gründen oder auch die weniger großen.
Durchaus, ja.
Ja, und eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, eine Stiftung zu gründen mit Eigenkapital, die weniger als
Millionen.
So genau. Und das ist ein riesiger Aufwand. Ja. Und haben wir auch gesagt, okay, dann muss man zum Steuerberater und dann braucht man einen Anwalt und so weiter. Das ist ja alles. Und dann braucht man auch noch Leute, die das verwalten, dann wohin, ne? Wo wirkt denn mein Geld und so weiter.
Ja.
Gut, also stell dir vor, du möchtest gerne ein paar tausend Euro spenden. Aber eigentlich denkst du dir, na, ich will es nicht irgendwo hinspenden, wo ich nicht weiß, was damit passiert. Eigentlich möchte ich es gerne an die Arbeit bringen. Ich möchte gerne so ein bisschen schauen, wie sich das eigentlich entwickelt. Und du weißt aber auch nicht so genau, wohin. Und du weißt nicht, wen du richtig fragen kannst. Also haben wir eine Plattform gebaut, wo du deine eigene Online-Stiftung gründen kannst. Wie funktioniert das jetzt? du kommst auf unsere Plattform und findest dort zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, es gibt 17 Stück, da haben wir thematisch Organisationen ausgesucht und kuratiert nach verschiedenen Kriterien, komme ich gleich mal drauf, wo du gucken kannst, interessiert dich eigentlich Bildung, interessiert dich Klima, interessiert dich Demokratie, und dann schlagen wir dir Organisationen vor, von denen wir wissen, dass sie gut funktionieren und organisieren. So, jetzt haben wir eine Treuhandstiftung gegründet, die einen Stiftungsvorstand hat und die vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt worden ist, mit einem sehr breiten Anlage, mit einer sehr breiten Anlagemöglichkeit. Wenn du jetzt auf der Plattform sagst, ich möchte gern ein Depot, wir nennen das Depot. Mhm. Du kannst es Stiftung nennen, du kannst es aber auch deine Spendenliste nennen, wie auch immer. Dann zahlst du Geld an die Treuhandstiftung und bekommst eine Spendenquittung. So. Und der Witz ist jetzt, dass du nicht so voll verausgaben musst. Du kannst es einfach in der Treuhandstiftung drin lassen und kannst dir angucken über die nächsten Jahre, was machst du aber jetzt damit.
Jetzt bin ich eigentlich schon bei Frage 2. Was ich da noch nicht verstanden habe, ist, habe ich jetzt eine eigene Stiftung mit einem eigenen Namen und gewissen Vorteilen daraus, oder habe ich ein Depot, wo ich Geld drauf habe, und dahinter steckt diese Treuhandstiftung, mit der ich sozusagen dann mein Vertrauen, also habe ich aber keinen Einfluss, also auf meine eigene Stiftung habe ich Einfluss und auf die Treuhand habe ich ja nur, oder habe ich da irgendein Stimmrecht, oder wie ist es erstmal? Alle, die Geld einbringen, arbeiten mit dieser Treuhandstiftung. Also es gibt keine eigene Stiftung mit meinem Namen.
Okay. Das, was wir machen, ist, diesen ganzen Prozess zu vereinfachen. Wir nehmen diese rechtliche Schwierigkeit raus, die jeder Einzelne hätte, wenn er eine eigene Stiftung gründen würde. So, das bedeutet, wir haben eine Stiftung dahinter, eine gemeinnützige Treuhandstiftung. Du zahlst an diese Stiftung ein, bekommst dafür, du spendest an diese Stiftung und bekommst dafür eine Spendenbescheinigung. So, jetzt haben wir Dinge, von denen du sagen kannst, das interessiert mich. Also du empfiehlst sozusagen der Treuhandstiftung, was mit diesem Geld passieren soll. Okay. Das wird dann geprüft.
Also das ist mein Einfluss.
Das wird dann geprüft. Es gibt keine rechtliche Bindung, aber das wird geprüft. Und dann wird das ist der Userwunsch sozusagen, der geprüft wird.
Okay.
So. Aber das bedeutet eben auch, du hast halt keinen Aufwand, keinen rechtlichen Aufwand.
Das heißt, das ist im Grunde genommen der Unterschied zu den klassischen Stiftungen, die ja immer vom Steuerberater und was weiß ich teilweise empfohlen werden.
Ganz genau.
Den Vorteil habt ihr im Grunde genommen auch, aber ihr macht das ganze System einfach einfacher und ihr setzt das online auf.
Ganz genau. Deswegen nennen wir uns auch Fintech, weil wir, also das, was in ganz vielen anderen Industrien, zum Beispiel in der Bankindustrie oder in der Versicherungsindustrie, diese Mittelsmänner und die Mittelsfrauen gemacht haben, wo das immer geschrumpft ist. In der Entwicklungszusammenarbeit passiert das übrigens auch. Die Organisationen, die Geld geben, werden auch immer schmaler, weil die Technik einzieht und die Bauern, zum Beispiel in Angola, sich selber auf einer App Dinge bestellen können und sich untereinander vernetzen können. All dieses passiert jetzt auch in diesem Stiftungssektor, und das ist das, was Because mit.
Habe ich da als. Was bin ich da bei der Stiftung? Wie nennt man das? Also ich bin ja kein Stiftungsgründer, sondern wer bin ich da? Also beim Depot bin ich Aktionär von irgendeiner Firma, sage ich jetzt mal. Und was bin ich bei einer Stiftung in dem Depot?
Mitstifter, oder? Du bist derjenige. Nein, es ist auch eine neue Kategorie. Und wir suchen auch noch nach guten neuen Namen.
Gibt es noch nicht so
richtig. Ja. Ne? Also rechtlich bist du kein Stiftungsinhaber.
Ja. Ja,
musst du aber auch nicht, weil es gar nicht notwendig ist.
Genau, ja.
Du bist einfach jemand, der auf der Plattform sich mit anderen vernetzen kann, der auch schauen kann, was machen denn andere, denn das ist ja auch ganz interessant, der dann Geld in die Stiftung spenden und einzahlen kann und sich dann aber Zeit lassen kann, sich damit zu engagieren. Und das Dritte, was wir noch nicht angesprochen haben, die Treuhandstiftung ist ebenso in der Lage, nicht nur zu spenden in gemeinnützige Organisationen, sondern sie kann, wie jede andere Stiftung in Deutschland mit ihrem Kapital auch, am Anlagemarkt investieren.
Okay.
Und da unsere Anlagerichtlinien breit zu den Nachhaltigkeitszielen gestreut sind, können wir in sogenannte Impact Investings investieren. Ja, also Fonds, die klare Nachhaltigkeitsziele verfolgen, Darlehen, die über Finanzpartner, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel an Solarenergie oder an Wasserstoff in Kenia gegeben wird. Und das Witzige ist, dass in deinem Depot, wenn du sagst, ich möchte gerne in etwas investieren und sagst der Treuhandstiftung, das empfehle ich, dann ist es möglich, dass du einen Return in das Depot zurückbekommst. Mhm. Du kannst es nie wieder herausnehmen für deine eigenen Bedürfnisse, aber du kannst damit weiterarbeiten.
Okay.
Und das ist ja eigentlich ziemlich cool, oder?
Ja, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. Das merke ich mir mal. Frage 3, rudern wir mal ein bisschen zurück. Warum funktionieren so ganz traditionelle Stiftungen nicht mehr so? Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass Stiftungen schon immer so auf der einen Seite auch so einen gewissen schlechten Ruf haben. Man hat immer das Gefühl, das hat was mit Steuern irgendwo nicht bezahlen wollen zu tun. Auf der anderen Seite kenne ich Stiftungen, die ja wirklich Gutes tun. Aber wieso funktioniert eurer Meinung nach so eine traditionelle Stiftung nicht mehr so, wie ihr euch das vorstellt?
Wir sagen nicht, dass die Stiftungen nicht mehr funktionieren.
Ja.
Vor allem mein geschätzter Kollege Felix Oldenburg, der ja lange dem Bundesverband Deutscher Stiftungen vorgesessen hat, sagt, wir sind nicht in Konkurrenz getreten zu Stiftungen.
Okay.
Wir glauben, dass es in einer gewissen Sparte durchaus Sinn macht, wenn man sehr, sehr viel Geld hat, wenn man zum Beispiel familiär etwas tun will und so weiter, dass das durchaus Sinn macht, eine Stiftung zu haben. Darum geht es gar nicht. Wir glauben, dass wir einen Vermögensbegriff anders besetzen müssen, dass wir sagen müssen, es geht nicht nur um die Leute, von denen wir immer glauben, die sind reich, sondern jeder kann was tun. Und wir wollen eigentlich den Stiftungsbegriff und den Engagementbegriff demokratisieren. Mhm. Das ist eigentlich das, was uns vorschwebt mit Because. Wir wollen viel mehr Menschen ermöglichen, einfach und mit ein paar Klicks im Netz sich zu engagieren, das weiterzuverfolgen, sich mit anderen Menschen zu vernetzen und dann auch Vorbilder dafür zu werden, was eigentlich Stiften auch sein kann. Es wegzuholen aus einem elitären Dünkel und es wegzuholen aus diesem, oh, das ist ja alles kompliziert und eigentlich ist das ja nur ein Steuersparmodell und wer weiß, was die anderen denken und so. Und wir möchten das gerne durchlässiger machen, transparenter machen.
Ja, es hat schon auch einen sehr elitären Charakter, so eine eigene Stiftung zu haben.
Aber das muss es doch gar nicht, oder?
Nee, das muss es nicht.
Also wir haben
ich sehe
Beispiel
schon gerade, ich habe ja gesagt, ich habe es am Anfang nicht so verstanden.
Ja.
Inzwischen sehe ich schon, dass es eine, nennt man das denn so, eine Marktlücke ist. Also es gibt es eigentlich noch nicht.
Genau.
Und es ist offen für im Grunde genommen, ja, da kommen wir nachher nochmal dazu, was so der Ablauf ist, der konkrete, für Menschen wie du und ich. Also ich höre jetzt auch nicht raus, dass ich da jetzt eine halbe Million auf dem Konto haben muss, um da irgendwie aktiv zu werden.
Nein.
Das heißt, ich kann mich als Normalbürger eigentlich, aber wie gesagt, da kommen wir nachher noch drauf, unter Umständen mit wenig Geld dem Gemeinwohl zuwenden.
Ja,
und
genau.
Das ist ja schon
und
sehr spannend.
Vor allem kann man sich als normaler Bürger, denn dem Gemeinwohl könnte man sich ja theoretisch auch so zuwenden, aber was jetzt neu ist, man kann als gemeiner Bürger und als gemeine Bürgerin auch in den großen Impact-Fonds mitspielen, die normalerweise für den Sterblichen wie dich und mich überhaupt nicht verfügbar sind, weil man dafür entweder ein semi-institutioneller oder ein institutioneller Investor sein muss, weil man dafür eine 250.000 haben muss, ja, und so weiter. Und wir poolen. Ja. Wir poolen auf der
Wobei es da auch immer mehr Angebote für kleinere Beträge gibt.
Es kommt langsam.
Aber es ist dann natürlich sehr reduziert auf ein Invest, sage ich jetzt mal, oder auf eine Aktivität. Und das ist ja auch nicht immer so spannend, sage ich jetzt mal. Frage 4. So die Ausgangsbasis ist ja ein bisschen, dass Unternehmer oder Familienerben, also Unternehmen können sich ja auch engagieren, einfach sich für das Thema Nachhaltigkeit sozusagen über die Stiftung einsetzen. Warum, du hast es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, warum ändert sich deiner Meinung nach gerade ein bisschen was in der Gesellschaft? Ich finde es sehr, sehr, also auf der einen Seite haben wir ganz extrem, geht die AfD hoch mit ihren Prozenten und es gibt sowas wie Querdenker und Reichsbürger und mal ist die ganz extreme andere Seite. Und ja, es gibt einen anderen Part, der genau in die andere Richtung denkt und sagt, wir müssen uns für die Gesellschaft, fürs Gemeinwohl engagieren und da was Vernünftiges tun. Ich betone da vernünftig, weil da gibt es teilweise auch unvernünftige Sachen. Aber wieso ändert sich da gerade, oder wieso geht die Gesellschaft gerade so auseinander und warum gibt es diesen Trend zum Gemeinwohl überhaupt? Wo kommt der her? Weil von dem lebt ihr ja irgendwo. Oder das ist ja eure Vision an sich.
Ja. Weißt du, wenn ich die Antwort hätte auf, wo kommt die Spaltung der Gesellschaft her, das ist übrigens ein eigener Podcast und da können wir uns gerne mal noch länger drüber unterhalten. Ich glaube, wir haben es mit einem massiven Vertrauensverlust in Institutionen zu tun. Wir haben es mit einer Geschichte des niedergehenden Westens zu tun im Moment, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und das hat was mit Angst zu tun. Wenn ich eben gesagt habe, ich bin in einer Generation aufgewachsen, in einer transatlantischen Generation, die immer geglaubt hat, es geht jetzt weiter und die Demokratie baut sich weiter aus. Wir sehen, dass dem nicht unbedingt der Fall ist. Und dass es autoritäre Tendenzen gibt und dass auch nicht wir im sogenannten Westen immer die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, eine...
Ich glaube, ein wichtiger Punkt.
Ja, das ist etwas, was sich, glaube ich, sehr verändert hat. Dann eine wahrgenommene, sehr starke Komplexität, in der man sich bewegt und in der man überhaupt keinen Halt mehr findet. Mhm. Und eine multiple Krisenhaftigkeit, die wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist nicht gut für den Menschen. Und deswegen ist es schwierig, dort Orientierung zu finden. Deswegen glaube ich, dass Menschen sich in so Verschwörungsmythen verlieren und versuchen, Erklärungen für das Nicht-Erklärbare zu finden. Aber wenn du fragst, woher nehmt ihr die Gewissheit, dass es zu mehr Gemeinnützigkeit geht, da würde ich den Begriff Gemeinnützigkeit jetzt mal rauslassen, weil der ist so konnotiert in Deutschland. Ich würde sagen, es gibt ein steigendes Bewusstsein, vor allem bei jungen Leuten. Und das sehe ich in meinem Team. Ja, da sind Leute, die sind 20 Jahre jünger als ich, die sind wirklich anders drauf als wir vor 20 Jahren. Ich sehe es, und ich finde das bemerkenswert, was da passiert. Und ich sehe aber auch in meiner Altersklasse, also jetzt Mitte, Ende 40, Anfang 50, wo Menschen sich fragen, was mache ich eigentlich in der zweiten Lebenshälfte, während wir hier auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Während wir sehen, dass sich unsere Gesellschaften verändern und während wir auch sehen, dass wir große, ich sage Klassenprobleme wieder haben in Deutschland, Armutsprobleme. Und darüber wird wenig geredet. Und wenn, dann wird nur in einer Politik davon geredet, die sich mehr über die eigene Identität unterhält und die Frage, was korrekt ist und was nicht korrekt ist. Die großen gesellschaftspolitischen Fragen werden eigentlich nicht wirklich behandelt. Und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die das spüren. Und die haben das Gefühl, ich will was machen. Das kommt aus Hunderten von Gesprächen. Hm. Und wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, ja, ich will ja nicht für andere Menschen sprechen, ich habe das Bedürfnis, etwas zu tun in meinem Leben, was auch hoffnungsvoll ist. Also was sozusagen einen Weg auch nach vorne gibt. Ich möchte gerne eine Arbeit tun, die daran mitwirkt, eine Gesellschaft besser zu machen und nicht dieser Apokalypse anheimzufallen, die überall um mich herum gesponnen wird.
Starke Worte. Also ich sehe das absolut 100% genauso. Und ich merke das auch an zwei Punkten. Einmal auf der Seite der Unternehmen, wo ich feststelle, dass man es leid ist, ständig dem Gewinn, dem Geld hinterher zu rennen, sondern dass es tatsächlich noch andere Dinge gibt, die einen erfüllen. Und ich spüre das bei Firmen, die so diesen Weg der Nachhaltigkeit schon etwas gegangen sind, dass die Führungsebene, die Mitarbeiter, die Inhaber, die Geschäftsleitung eine andere Lebensqualität haben, wie sie vorher gehabt haben, weil halt nicht nur die Bilanz und der Steuerberater und die Bank irgendwie wichtig ist, sondern passiert halt noch viel, viel anderes. Das ist das eine. Das zweite ist, wie du es auch gesagt hast, ich sehe das bei Mitarbeitern, Klammer junge Menschen, Klammer zu, extrem. Also ist mir die letzten 3, 4, 5 Monate brutal aufgefallen, wie die drauf sind, wie die denken. Ich komme noch aus dieser neuen Marktzeit an der Frankfurter Börse, weil ich da auch mal hin wollte mit meiner Firma. Und da war ja nur alles nur geldgeil und gehetzt. Und die Startups wurden ja nur noch gegründet, um eigentlich dann irgendwann für viel Kohle an der Börse oder sonst irgendwo hin zu verkaufen. Und inzwischen gibt es, glaube ich, überhaupt kein Startup mehr, wo nicht ein nachhaltiges Konzept habe ich im Augenblick das Gefühl. Also das finde ich total spannend. Aber wenn wir gerade ein bisschen beim Geld sind, wie verdient ihr denn Geld bei dem Thema?
Ja, im Moment verdienen wir gar kein Geld.
Ja, das glaube ich aufs Wort.
Im Moment verbrennen wir mit großer Freude Investorinnengeld, was völlig normal ist.
Also bei vielen Startups oder bei fast allen
Startups. Und wir sind sparsam, natürlich. Also wir schmeißen das Geld jetzt nicht zum Fenster raus. Aber wir investieren auch. Und so, die Idee, und das ist auch unser Glaube und meine feste Überzeugung, dass wir hiermit auch ein Geschäftsmodell haben, was ich so gleich erkläre. Aber das Wichtige daran ist, wir haben Because nicht gegründet, um hier in 3 Jahren einen Exit zu machen und das dann gewinnbringend irgendwohin zu verkaufen. Wir glauben, dass dieses Unternehmen einen sehr großen Wert entwickeln wird und auch jetzt schon hat. Wir haben eine riesige Community von Menschen, die auf dieser Plattform bereits aktiv sind. Das sind Menschen, die teilweise sehr vermögend sind, teilweise sehr gut vernetzt sind, teilweise Vorbilder sind in der Gesellschaft. Und wir haben einen großen Kreis von sehr interessanten und auch bekannten Investorinnen und Investoren hinter uns. Und das allein ist ja schon eine Kraft, die gar nicht so, also die ist ja schon ganz schön spektakulär für so ein junges Unternehmen. Im Moment sind unsere ganzen Transaktionen kostenfrei. Wir haben noch immer nicht ganz klar definiert, wie wir das tun werden, wie wir in den Profitbereich kommen. Wir werden entweder über Gebühren gehen oder aber wir werden über freiwillige Beiträge gehen. Das ist alles noch nicht ganz klar.
Keine Ahnung, Kombination.
Aber im Moment fragen wir die Menschen, ob sie sich privat auch am Team beteiligen. Das können sie ankreuzen. Und das tun auch mehr und mehr. Okay. Aber im Moment haben wir das ganz bewusst zu dem Stadium, in dem wir sind, noch kostenfrei gehalten und werden dann sehen, ob wir ganz normal, wie man auch bei einer Bank, vielleicht einige Abgaben dazu gibt oder vielleicht ein prozentuales Modell. Das ist noch nicht klar, aber es wird sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach immer ein Grunddepot geben, was kostenfrei sein wird.
Okay.
Da bin ich mir ziemlich sicher und dann werden wir wahrscheinlich Premium-Features dazu bauen. Aber ich bin mir absolut sicher, dass wir das gelöst bekommen.
Okay, Frage 5, mal ganz banal. Ich finde jetzt euer Angebot toll und ich würde jetzt gern mit euch diese Reise machen, wo immer auch jetzt sie dann hingeht. Jetzt eröffne ich ein Depot, online, vermute ich jetzt mal.
Genau.
Und zahle da 10.000 Euro drauf. Ich habe jetzt so rausgehört, 10.000 Euro reichen, kein Problem.
Das geht ja.
Wie ist jetzt, was passiert jetzt? Ich habe jetzt ein Depot eröffnet, ich habe da 10.000 Euro drauf überwiesen. Was passiert jetzt?
Ja.
Also erstens, zweitens, drittens, viertens.
Ja, genau. Erstens, ich gehe mal ganz von vorne los. Ja. Erstens, du gehst auf die Website,
Gut. Schaust
dir das an.
Because.com,
genau, because ohne E, also BCAUSE.com, weil because ist natürlich markenrechtlich nicht möglich. Klickst auf Mitglied werden, ganz einfach. So, erster Schritt. Dann bekommst du eine E-Mail, kannst dich registrieren auf der Plattform. Dann wirst du durchgeleitet durch einen kleinen sogenannten Einführungs- und Onboarding-Prozess. Also ganz basale Sachen natürlich, deine Daten, also wie heißt du, wann bist du geboren und ob du mit Klarnamen auf der Plattform erscheinen willst. Du musst dich mit Klarnamen registrieren bei uns natürlich, aber du kannst auch sagen, du möchtest gerne anonym auf der Plattform sein. Auch das nehmen Menschen wahr, weil nicht alle unbedingt erkannt werden wollen. Dann ist es ganz einfach. Du klickst an, welche Nachhaltigkeitsziele dich am meisten interessieren. Dann schließt du deinen Anmeldeprozess ab und kriegst wahrscheinlich so 3 oder 4 Möglichkeiten. Was interessiert dich am meisten? Möchtest du gucken, wer in der Community ist? Möchtest du Kollektionen vorgeschlagen bekommen? Kollektionen sind diese Portfolien, die wir dir vorschlagen, wo wir besonders wirksame Organisationen zusammengepackt haben. Oder möchtest du vielleicht deine eigene Online-Stiftung mit Außenauftritt gründen? Das ist etwas, was wir jetzt als Feature schon neu dabei haben. Du kannst also sagen, ich möchte eigentlich gerne andere auch dazu anleiten oder motivieren, in meine Organisation, die ich in meine Stiftung packe, von außen auch etwas dazu zu spenden. Dafür müssen die gar nicht auf Because sein. Das geht auch. Und du kannst auch eine eigene URL dafür bekommen. Also da haben wir jetzt sicher schon wir sind bei 20, 25 Personen, die das auch in Anspruch nehmen.
Okay.
So, und dann hast du eine Kollektion, kannst dir da etwas heraussuchen. Und wenn du Herzensprojekte hast oder etwas, was dir besonders wichtig ist, dann kannst du die auch mit reinholen und kannst uns das sagen und dann ziehen wir die auf Because von Better Place für die gemeinnützigen Organisationen, die wir als Kooperationspartner haben und die für uns die Gemeinnützigkeitsprüfung machen. Und dann ist es eine Sache von 5 Minuten, dass wir sie rüberziehen können.
Ab wann zahle ich Geld auf das Depot? Zu welchem Punkt?
Das kannst du selber entscheiden.
Okay.
Das
erstmal kann ich mir das auch anschauen.
Du kannst dir das auch, ja natürlich.
Okay.
Natürlich. Du gründest das und kannst dir das anschauen und dann kannst du entweder dein Depot aufladen, du kannst auch ein bisschen warten und du kannst es auch aufladen, dann bekommst du eine Spendenquittung, also am Ende des Jahres, es sei denn, du willst sie früher, auch das machen wir möglich, aber normalerweise so, wie es halt von der Steuer möglich ist. Wann ist das immer? Im Februar oder im März kommt das, ne? Die Spendenquittungen. Und dann kannst du, je nachdem, wie du möchtest, also ich habe zum Beispiel auch ein Depot, ich lade da immer mal so alle paar Monate was drauf und wenn ich dann von etwas besonders überzeugt bin, dann allokiere ich.
Okay, also einfach.
Sehr einfach.
Stelle ich fest.
Ja.
Und vor allem auch, was mich jetzt gerade sehr begeistert hat, ist, dass man nicht eröffnet und dann muss ich erstmal Geld überweisen und dann schauen wir weiter, sondern ich kann mir das echt mal anschauen, kann auch sagen, vielleicht zum Zeitpunkt X, das ist doch nicht das, was ich da irgendwie gesucht habe. Finde ich super.
Ja, wir sind ja kein Abzockermodell. Also.
Ja, das war eh klar, aber das erwartet man eigentlich, dass man sagt, okay, zum Zeitpunkt X muss ich jetzt da mal Geld überweisen. Aber das ist ein anderes System, verstehe ich, finde ich gut, gefällt mir. Zu dem Thema, ich klicke da irgendwann mal so meine Nachhaltigkeitsziele an, die mich interessieren. Wie funktioniert das genau? Also welche Organisationen oder welche Unternehmen oder welche Themen unterstütze ich denn dann oder stehen zur Auswahl, sage ich jetzt mal? Und wie wird vielleicht, ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wird denn die Wirkung meines Invests, also egal, ob es jetzt eine Spende ist, ein Darlehen oder so ein Impact-Invest, wie wird die Wirkung denn überprüft?
Na, ist natürlich eine der Grundfragen,
ja,
die wir uns stellen. Und wenn du erlaubst, spreche ich jetzt ein bisschen auch aus der Zukunft, weil wir natürlich noch im Aufbau sind und Dinge ausprobieren. Ich sage dir jetzt, wie ich das sehe, wo wir uns hinbewegen. Und wir sind da schon auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht bei allem da. Ja? Also bei den gemeinnützigen Organisationen, die jetzt nichts mit Impact Investing zu tun haben, schauen wir uns an, wie ist dieses Team eigentlich aufgestellt? Haben die eine Möglichkeit zu wachsen? Wollen die wachsen? Haben die Expertise in dem, was sie tun? Oder sind das Menschen, die sagen, oh, ich baue jetzt mal eine Schule?
Aber das sind in der Regel dann NGOs.
Das sind im Moment in der Regel NGOs.
Okay.
Ja, zu den Investments komme ich gleich.
Naja, okay.
Dann schauen wir uns an, haben die eigentlich ein Wirkmodell? Was bedeutet das? Haben die sich mal überlegt, wer hat eigentlich auf der Welt in der Vergangenheit schon mal an diesem sozialen Problem gelöst? Mhm. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich war früher Vorstandsvorsitzende von Save the Children und habe 6 Jahre diese Organisation in Deutschland geleitet und auch international viel getan. Und wir haben ein sehr erfolgreiches Programm gehabt für junge Mädchen, um die in der Schule zu halten. Mhm. Da fragt man sich ja, naja, wie macht man das? Und dann haben viele NGOs immer gedacht, naja, man muss den Kleidung geben oder man muss die Eltern unterstützen. Weißt du, was das am effektivsten ist, um Mädchen in der Schule zu halten und Kinder?
Also die Mütter unterstützt, hätte ich jetzt falsch gesagt.
Nee, ein Entwurmungsprogramm.
Okay.
Denn die meisten Kinder in vielen afrikanischen Staaten haben das Problem, dass sie so viel in der Schule fehlen, weil sie diese Parasiten immer in sich haben, durch die schwierigen hygienischen Verhältnisse, dass sie überhaupt nicht richtig lernen können. Mhm. Und es gibt Studien und solche Organisationen haben wir zum Beispiel in diesen empfohlenen Kollektionen, wie wir sie nennen, die einfach schon mal auch bewiesen haben, dass sie wissen, was sie tun. Also dass sie auch Daten haben, also Evaluierung. Also ich gucke bei den gemeinnützigen Organisationen, die wir empfehlen, haben die Evaluierung? Mhm. Haben die eigentlich eine Evidenz hinter dem, was sie tun? Mhm. Ja? Wie ist deren Jahresabschluss aufgestellt? Was sind deren Bilanzen? Ja, woher bekommen die Geld? Mhm. Und was ist ihre große Vision? Und dann auch, wer ist der Gründer? Die Menschen geben gerne auch an Menschen. Und da muss man sich die Menschen hinter diesen Organisationen auch gut anschauen. So, habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen? Nein, sagte ich schon mal. Deswegen, wir stellen unterschiedliche Organisationen in dem Bereich vor. Denn es gibt auch unterschiedliche Wirkmodelle. Konkretes Beispiel, wir haben zum Beispiel eine Empfehlung gemeinsam entwickelt mit der Dole-Stiftung, ist eine Organisation, eine Stiftung in Deutschland, die sehr große Expertise hat in Armut und Ausgrenzung in der Arbeit in Deutschland. Da haben wir ganz kleine Organisationen draufgenommen, die wir uns nach den Kriterien angeguckt haben, aber die haben keine riesigen Bilanzen oder irgendwelche wahnsinnigen Wirkmodelle, sondern die haben Menschen, die seit 30, 40 Jahren in einer Bahnhofsmission Menschenleben verändern. Mhm. Und die wissen, was sie tun. So etwas haben wir auch auf der Plattform. Und dann haben wir Organisationen, wie zum Beispiel das, was ich eben sagte, mit dieser Deworming, mit diesem gegen die Parasiten. Da haben wir zum Beispiel eine Kollektion, wo wir mit effektiv Spenden zusammenarbeiten. Die sagen, wir wollen nur unterstützen, was die absolute Evidenzbasierung hinter deren Programm hat. Und das stellen wir nebeneinander und sagen, liebe Leute, es kommt drauf an, was ihr mit eurem Geld machen wollt. Hier sind Dinge, die funktionieren. Sie funktionieren vielleicht auch ein bisschen anders. Und hier ist vielleicht auch mal was Ungewöhnliches oder noch mal was Kleines. Und wir machen das transparent und arbeiten dann auch mit Expertinnen zusammen und holen uns auch Rat. So, das ist das für die Gemeinnützigen.
Stopp, bevor wir zum Investment kommen. Das heißt, wenn ich jetzt, Frage von vorher, mein Depot mit 10.000 Euro gefüllt habe und mich für Engagements entschieden habe, dann ist mein Depot irgendwann bei null, logischerweise. Aber ich fliege dann da nicht raus, sondern weil ich ja Wir suchen den Namen noch, Stifter bin.
Ja, nein, du fliegst nicht raus, auf keinen Fall.
Also ich muss da nicht alle Jahre nachschieben, sozusagen, müsste ich theoretisch nicht.
Du musst gar nichts.
Kann ich.
Du kannst.
Ja.
Also,
okay.
Ich glaube...
Ja, einfach nur, weil ich finde es wirklich total spannend zu sagen, ich habe da 5.000 Euro über, also ich sehe gerade den großen Erben, oder, sondern ich sehe so den normalen Bürger, der sagt, ich habe da jetzt 3.000, 4.000, 5.000 Euro übrig oder ich habe jedes Jahr 1.000 übrig zu Weihnachten, wie bisher auch, und ich mache mal was anderes. Ja. So, und das finde ich gerade total spannend.
Und das Schöne daran ist ja, es ist eben nicht weg, also... Ich gebe dir auch mal wieder ein konkretes Beispiel. Ich spende auch. Ne? Ich versuche so 5% ungefähr meines Jahreseinkommens, versuche ich so zu verteilen. Aber ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr so genau, was habe ich eigentlich vor 3 Jahren gemacht oder vor 4 Jahren? Was ist da eigentlich daraus geworden? Mhm. Und jetzt geben wir dir die Möglichkeit, das alles auf einer Sache zu haben. Alles in einem Depot. Du kannst gucken, wo hast du es hingegeben? Und dann spielen wir auch Neuigkeiten der Organisationen aus. Also wir haben das jetzt angefangen, das ist noch nicht ganz voll da, aber zum Beispiel in einem Jahr um diese Zeit sage ich dir, jede dieser Organisationen, zumindest der gemeinnützigen jetzt erstmal, die Geld bekommen haben, werden berichten, was passiert. Ja. Sie werden nicht mit großen Excel-Sheets ankommen, weil es sowieso keiner liest.
Ja.
Keiner
das
will.
Sieht auch total spannend.
Keiner will das, sondern sie wollen. Vielleicht wollen sie ein Video sehen. Ja. Vielleicht möchten sie gerne Fotos sehen. Ja, vielleicht gehe ich mal mit meinem Mitarbeiter Lukas, der die Geschichten bei uns einsammelt. Jetzt vielleicht gehen wir mal hin und
ja, oder vielleicht helfen wir auch mit
Video drauf.
Mitarbeitern mal dort und machen was.
So.
Was auch immer. Ich finde total spannend, dass ich gerade so das Gefühl habe, wenn man da bei euch mitmacht, dann ist schon live dabei, wie was Positives entsteht, sage ich jetzt mal.
Das ist das, was mich antreibt.
Ja, das Coole gerade.
Darf ich noch einen Satz zu den Investments sagen? Weil das Schöne ist ja, du hast gesagt, stell dir vor, du zahlst 5.000 ein und dann gibst du das raus. Du kannst es ja auch in Investments stecken. Wie prüfen wir das? Da arbeiten wir mit Kooperationspartnern zusammen, wie zum Beispiel GLS Crowd, das ist die GLS Bank, mit Loom Impact, das ist eine Finanzboutique, mit der wir sehr stark kollaborieren, mit BetterVest, das ist eine Plattform, die Crowd-Darlehen vergibt, ja, und die machen eine finanzielle Due Diligence. Das ist etwas, was wir uns auch dazu holen. Und auch da mache ich Checks oder machen wir Checks und lassen das auch von Peers begutachten, damit wir da auch vernünftige Sachen
machen. Das heißt, im besten Falle fließt da wieder Geld aus.
Genau, und dann kannst du sagen, na, mit den 5.000, na, vielleicht gebe ich 2.000 in eine gemeinnützige Organisation und das ist dann, ja, das ist dann gespendet, aber ich kann ja auch 3.000 Euro in ein Klima-Invest geben und dann bekommst du, und wir werden jetzt im nächsten Monat kommen, die ersten Rückzahlungen von Darlehen, die wir auf der Plattform hatten. Wir haben jetzt auch Anleihen. Fair Afric ist so ein schönes Beispiel. Die erste wirklich fair produzierte Schokolade auch in einem afrikanischen Land machen. Und die werden jedes Jahr 5,5% zurückzahlen von der Anleihe. Und das würde dann in das Depot wieder zurückgehen.
Aber das Depot ist für mich gesperrt. Also ich kann kein Geld mehr entnehmen.
Du kannst es nicht für deinen persönlichen Gebrauch entnehmen, aber du kannst es natürlich wieder
investieren. Aber mein Geld ist weg.
Dein Geld ist eine Spende.
Anführungszeichen.
Ja, dein Geld ist eine Spende, aber du kannst trotzdem das gespendete Geld.
Ja, nur nochmal zur Sicherheit, weil wir gerade bei Investments sind.
Ja,
also wenn da 5% zurückkommen, kann ich mir die nicht holen. Wieder.
Nein, du kannst sie dir nicht rausholen, aber du kannst sie reinvestieren.
Okay.
Genau.
Frage 7, letzte Frage.
No.
Das ging schnell, ja. Da kann man ja noch endlos drüber reden. Wir haben es vorher schon mal kurz ein bisschen, oder du hast vorher schon mal kurz angerissen. Das war so dieser Vermögensbegriff und wie wir das Thema Vermögen in eine bessere Gesellschaft einbringen können. Das ist so ein bisschen das, was mich noch interessiert, weil das ist ja eine totale Änderung von dem, was wir jetzt haben. Also eigentlich global haben. Egal, ob es das jetzt China ist oder Afrika oder Amerika oder Europa, die Zielrichtung ist immer noch Vermögen, so viel wie möglich und das irgendwo auf irgendwelchen Konten oder sonst was zu horten. Und ich habe auch so ein bisschen Gefühl,
zunächst den Statusbegriffen, die sich ändern müssen, sollte sich so der Vermögensbegriff auch ändern. Aber das ist ein Thema, wo ich für mich so nicht so sehe, wo gehen die Leute da mit? Also wo machen sie mit? Also bei dem Augenblick ist ja auch so also die ganze Diskussion, die passt jetzt da nicht rein, aber die ganze Diskussion um das Gebäude Heizungs irgendwas Gesetz von ABEC höre, wo überhaupt nicht mehr sachlich diskutiert wird über ein Thema, wo ja sinnvoll ist. Also es ist ja sinnvoll, die Heizungen endlich mal so zu machen, dass sie klimaneutral sind. Also da gibt es ja eigentlich gar nichts zu drüber diskutieren, aber darüber wird gar nicht mehr diskutiert. Und das ist bei Vermögen auch so ein bisschen. Ne? Es wird gar nicht darüber diskutiert, dass es ein unendlich großes Vermögen gibt in der Gesellschaft und das liegt da halt irgendwie rum. Ne?
Ja, du, ich würde am liebsten was mitschreiben und nochmal 5 Minuten darüber nachdenken, weil das so eine spannende Frage ist. Aber ich mache jetzt mal aus dem Bauch raus. Also wenn du sagst, wer geht da mit? Ich glaube... Ich glaube, dass sich Begriffe verändern können, weil die ja nicht statisch sind. Ich glaube, dass soziale Verhältnisse und Realitäten sich immer verändern und dass es immer Menschen gibt, die daran arbeiten, dass sie sich verändern können. Ja. Und wir arbeiten daran, dass sich der Vermögensbegriff weiter in eine Richtung verschiebt, der weggeht von der Konnotation, reich sind nur die anderen. Und Vermögen ist nur etwas, was ganz, ganz wenige haben. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass diesen Vermögensbegriff auch auf mich selbst zu beziehen. Also ich habe ja ein Vermögen, ich vermag es, mich zu engagieren, zum Beispiel bei Because. Und ich vermag es, weil ich glücklicherweise in diesem Land geboren worden bin, über einen gewissen Reichtum zu verfügen, auch wenn ich mich vielleicht gar nicht reich fühle, aber im Gegensatz zu vielen anderen auf der Erde bin ich das. Und das gibt mir in meiner Wahrnehmung auch eine Verantwortung. Und es gibt mir, um mit Viktor Frankl zu sprechen, der mich sehr begleitet hat in meinem Leben, das ist ein österreichischer Psychotherapeut gewesen, der Auschwitz überlebt hat, der danach Der Sinn des Lebens, das Buch geschrieben hat, The Search for Meaning, kann ich jedem empfehlen, der gesagt hat, der Sinn ist immer, etwas zu tun, was über sich selbst hinausgeht, und damit bekommt man auch einen Sinn im eigenen Leben. Ja, und das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich glaube, so ist das mit dem Vermögensbegriff und so ist das auch mit dem neuen Ökonomiebegriff. Du hast vorhin gesagt, es gibt total viele Menschen, die sich darüber auseinandersetzen, was eigentlich der Sinn ist von dem ganzen Geld verdienen, also wenn sie über eine gewisse Schwelle hinweg sind. Und da verschieben sich auch Prioritäten in der Gesellschaft. Und ich glaube tatsächlich, dass durch Vorbilder, wie wir es bei Because probieren und viele andere auch, ja, wir sind ja nur ein Teil in einem System, durch diese Vorbilder und Geschichten, die diese Menschen erzählen, was sie vermögen, auch mit kleineren Beträgen, dass sich dadurch etwas verändert.
Gut, ich lasse es so stehen, ich finde es gut. Zukunftsfrage, auch da könnte man bei Because wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde reden. Was sind denn so die Projekte in nächster Zeit? Einfache Frage, einfach mal 2, 3 rausnehmen.
Du meinst, was meinst du mit Projekten? Ja. Also meinst du jetzt, der Projektbegriff ist ja auch ein interessanter. Ne? Ein Projektbegriff hat ja immer einen Anfang und ein Ende. Und natürlich mit Project Because, wie es immer noch heißt, wir wollen jetzt im Sommer, wollen wir uns auch von dem Project trennen. Weil wir haben am Anfang gesagt, ein Projekt, das entwickeln wir auch gemeinsam mit unseren Investoren und gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Usern. Wir sind hier in einer Gemeinschaft und möchten diese Gemeinschaft vergrößern, und das ist auch unser absoluter Anspruch. Aber wir sind kein Projekt mehr. Wir sind viel mehr, und deswegen werden wir diese Projektlogik da auch rausnehmen. Also wir haben kein Ende. Wir werden weitergehen, in welcher Form auch immer, irgendwann. Aber was steht so an?
Es ist ein Fluss sozusagen.
Es ist ist im Fluss. Aber wenn du vielleicht fragst, was brennt uns gerade auf der Seele? Also das Erste ist Kommunikation. Also wir müssen sozusagen bekannter werden. Wir müssen Menschen finden, die für uns sprechen, die mit uns sprechen und sich das auch zu eigen machen. Und wir haben schon ganz schön viele und es dürfen aber mehr werden. Okay. Und ich glaube, das, was du vorhin mit der Wirkungsberichterstattung gesagt hast, das ist etwas, was uns sehr umtreibt. Also wie bekommen wir sozusagen eine Reise mit den Gebenden und den Organisationen auf der Plattform so hin, dass es eine Interaktion gibt und dass die Menschen gerne auf die Plattform kommen und sagen, oh, das ist aber spannend, was macht denn hier German Zero zum Beispiel, was machen die? Die sind bei uns auf der, oder was macht Fair Afric? Was haben die im letzten Vierteljahr mit meinen 10.000 Euro eigentlich gemacht? Ja? Und dann, glaube ich, die große Frage, die uns alle umtreibt, ist, wie kriegen wir das in eine Skalierung? Also wie machen wir das richtig groß in Deutschland? Und dann auch in Europa.
Susanna, vielen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich auf weitere Gespräche vielleicht. Tschüss.